Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph.
Hallo und herzlich willkommen zum Computer Club 2, zur Folge 468. Ich begrüße Sie ganz herzlich, alle, die wieder dabei sind, und hoffe, es hat Ihnen gefallen, dass wir in der letzten Woche diese längere Sendung gemacht haben. Eine Sendung, die sicherlich politisch und auch gesellschaftskritisch interessant war. Und ich habe eine ganze Menge Reaktionen darauf bekommen, in der Regel positive. Es waren aber auch einige dabei, die der Meinung waren, dass das irgendwo langweilig war. Gut, wenn man Männer der Zeitgeschichte, die darüber quasi live, wenn auch aus der Ferne, berichten, warum sie etwas gemacht haben, wie sie etwas gemacht haben, was ihre Gedanken da war, wenn man das als langweilig empfindet, dann ist es so, dass diese Welt sich auch nicht ändern wird, dass wir weiterhin zur medialen bzw. datentechnischen Schlachtbank geführt werden. Also aufwachen, nicht langweilig, auseinandersetzen, kritisch damit auseinandersetzen, zuhören und vor allen Dingen aktiv werden. Lasst euch nicht mehr gefallen, dass jeder eure Daten missbraucht. Denn es ist Kapital. Gut, das nur noch mal im Rückblick. Ich bedanke mich auf jeden Fall für alle Reaktionen, die gekommen sind, und es waren verdammt viele. Und will versuchen, heute mal so ein bisschen was anderes, wieder Aktuelleres zu bringen. Und damit fangen wir aber dann erstmal vielleicht mit dem nicht ganz so aktuellen Thema an. Windows XP ist ja nun, ich glaube, die erfolgreichste Version von Windows gewesen. Wenn ich mir das ansehe, ich habe alles miterlebt. Von Windows 1.0.1.1 habe ich noch auf dem alten IBM-Computer. Windows 2 war irgendwo farblos. Windows 3, das kam dann schon, da war dann die grafische Oberfläche wirklich vernünftig interessant. Bis dahin hatte man übrigens überhaupt keine Netzwerkfähigkeit in Windows. Das musste man darunter unter DOS noch machen. Dann Windows 3.1 war, glaube ich, dann der große Schritt in die Welt des Netzwerkes. Ja, und dann kamen dann so merkwürdige Sachen wie ME und so weiter. ME wurde zwar immer verteufelt, aber es ist bei mir recht lange gelaufen und recht stabil gelaufen. Aber naja. XP war dann wohl der große Wurf erstmal. Und war? Nee, XP ist immer noch der große Wurf. Denn XP ist ja jetzt seit etwa einem Jahr ausgelaufen. Das heißt, diese sogenannte Lifecycle ist zu Ende und Support ist eingestellt worden von Microsoft. Und man höre und staune. XP wird immer noch von mehr Benutzern eingesetzt als Windows 8 und 8.1 zusammen. Net Market Share, das ist eine Marktforschungsfirma, die haben das mal recherchiert und zusammengerechnet und haben gesagt, also im März, also vorigen Monat, da waren noch knapp 17% Nutzer XP weltweit da und nur ganz wenig über 14%, 14,07. Wenn man Windows 8 und 8.1 zusammenrechnet, waren es, die das neue Betriebssystem genutzt haben. Das ist schon interessant. Die Leute gehen von XP nicht weg. Warum? Weil man es kennt, weil es läuft, weil es stabil war. Naja gut, zuletzt war es dann wirklich stabil. Aber die bleiben also ganz, ganz, ganz hartnäckig bei ihrem XP. Windows hat ja nun viele Versuche unternommen, dieses 8 und 8.1 schmackhaft zu machen. Microsoft hat sich da ja weit aus dem Fenster gelehnt, aber es passiert nichts. Wahrscheinlich sind die Menschen einfach durch Windows 7 und vor allem durch Vista so verprellt worden, dass sie nicht die Lust haben, neue Experimente zu machen, denn so eine Umstellung kostet wahnsinnig viel Geld für eine Firma und für den Einzelnen, wenn sein Rechner läuft, ja, warum soll er denn dann irgendetwas daran ändern? Aber, naja. Nun kommt ja nun bald Windows 10. Und da geht Microsoft den anderen Weg. Sie wollen wohl versuchen, aus diesen Clique doch Windows 10 Nutzer zu machen. Aber das ist ja noch gar nicht so einfach, denn sie machen ein Angebot, im Grunde genommen nur an die Benutzer von Windows 7 und Windows 8 oder 8.1. Die bekommen ein Update auf Windows 10 gratis. Gut, nicht ewig, sondern das soll nur etwa ein Jahr, nachdem Windows 10 dann auf den Markt gekommen ist, gelten. Und danach muss man dann dafür bezahlen. Aber ist das nicht ziemlich dumm, dass man den Leuten, die eine Betriebssystemversion verwenden, die weniger im Einsatz ist als die vorherige, etwas kostenlos anbietet, sollte man nicht der Masse, die XP benutzen, sowas anbieten und sagen, hör mal, ihr alten XP-Heinis, ihr die ja da rumhübt, euch bieten wir nun an, kommt auf Windows 10. Das hätte wohl mehr Erfolg, aber naja, gut. Betriebssystem ist eine schwierige Sache, Marketing ist noch viel schwieriger. Und Werbeleute verstehe ich sowieso nicht. Ich wollte es nur mal sagen, also die XP-Benutzer sind immer noch in der Überzahl und das wird wohl seinen Grund haben. Mein Mobiltelefon. Naja, meine Mobiltelefon. Ich habe in den letzten Jahren eine ganze Menge benutzt. Eigentlich alles Billigprodukte, obwohl sie nicht billig waren, aber No-Name-Produkte. Gut, stand ein Name drauf, ist ja wohl klar, steht ja überall drauf, auch wenn es ein No-Name-Produkt ist. Die Dinger, die haben ja nun wirklich Probleme massiv gemacht. Ich kann nur mal so ein bisschen darüber berichten. Also ich hatte ein Telefon, das hat immer mit Bluetooth gesponnen. Das war eingeschaltet und so weiter, hat alles gesagt, alles okay. Aber ich musste den Akku herausnehmen und das Telefon komplett neu starten, damit ich im Auto eine Verbindung zu meiner Freisprecheinrichtung bekommen habe. Sonst ging das nicht. Sonst lief an dem Telefon, naja, bis auf ein paar Macken alles, aber es ging eben nicht. Einziger Vorteil war, ich konnte die Rückseite, diese Abdeckung da, die war dann so ausgeleiert, die konnte man ganz schnell und ganz leicht abnehmen, um den Akku herauszunehmen und wieder einzusetzen. Problem war nur meine 43 Apps da drauf, bis die gestartet waren. Dafür hat dieses blöde Teil 2 Minuten gebraucht und dann musste es noch irgendwelchen anderen Krempel machen. Es war nervig. Das hat mich so an Windows-Rechnerzeiten erinnert, als mein Rechner 2,5 Minuten gebraucht hat, bis er hochgefahren war. Nun stand aber da die Faulheit dahinter, wenn man den ganzen Krempel, alles, was man darauf installiert hat und Zugriff auf zu Hause, auf die Fritzbox und ähnliches, alles wieder neu einrichten, habe ich echt nicht so den Bock darauf gehabt. Aber zum Glück hat das Telefon Einsehen gehabt und hat angefangen, seinen Touchscreen Stück für Stück unempfindlich werden zu lassen. Mal funktionierten unten die Funktionstasten nicht, mal funktioniert einfach ein Bildschirmbereich nicht und dann mal ein anderer nicht. Gut, dann habe ich es mit Klopfeingabe, Drückeingabe, sonst was probiert, aber irgendwann war es eben nicht mehr zu ertragen. Also habe ich mir Neues genommen davon, so eine Art Nachfolgemodell. Das hat funktioniert, das war soweit in Ordnung. Das heißt, die Funktion als Access Point, die hat nicht funktioniert. Hat alles angenommen, alles gemacht, aber ich konnte darüber nicht zugreifen. Es sah so aus, als könnte ich mit meinen Geräten über das Telefon, die Verbindung war da, zugreifen, aber es ging nicht. Nach einem kompletten Firmware-Reset hat es dann funktioniert. Also war ich glücklich, habe gesagt, okay, fein, machen wir, nehmen wir und so weiter. Es war zwar vom Empfang ein bisschen sehr unempfindlich, also in der Wohnung telefonieren konnte ich damit nicht. Hat ja auch seine Vorteile. Ich habe ja auch noch ein Festnetztelefon mit Schnurlostelefonen dran. Und war soweit eigentlich glücklich. Aber Dann fing das mit anderen Macken an. Und zwar konnte ich vom Autoradio, von der Freisprecheinrichtung aus, plötzlich nicht mehr telefonieren. Ich konnte weder zuletzt angerufene Rufnummern auswählen, konnte ich sie. Aber er hat einfach keine Verbindung aufgebaut. Ich konnte noch nicht einmal vom Autoradio aus die Rufnummer eingeben ins Display, aber noch nicht mal von da aus die Verbindung aufbauen. Also muss ich erstmal am Telefon selbst einmal eine Verbindung aufbauen und danach, dann ging der ganze Krempel wieder. Das war genauso nervig wie diese Bluetooth-Geschichte. Das konnte also auch nicht sein, dass ich einfach nicht anrufen konnte, wenn ich anrufen wollte. Und während der Fahrt diesen Krempel da machen, ist ja auch nicht so das Wahre. Sollte sogar verboten sein, habe ich mal gehört, aber naja, nee, macht man auch nicht. Gut, das war also schon schlimm genug. Und ja, und dann kamen noch so ein paar andere Wehwehchen dazu, die einfach nicht hinnehmbar war. Also habe ich gesagt, okay, jetzt reicht's, jetzt Schluss mit billig. Aber was nehme ich denn? Ich habe mir dann so Sachen angesehen, neue Geräte von HTC zum Beispiel. Ach übrigens, HTC, die haben mir angekündigt, dass sie das neue One M8 auf den Markt bringen würden. Jetzt habe ich gedacht, na, das muss ja was Großartiges sein. Haben mir die Daten angesehen. 4,3 Zoll Display wäre was gewesen für mich. 800 x 480 Pixel Auflösung. Naja, ist schon ein bisschen zurückgeblieben, sage ich mal. Dann ein Snapdragon 615 mit 4 x 1,7 Gigahertz. Das ist ja eigentlich sowas in Ordnung. 13 Megapixel Kamera braucht sowieso kein Mensch. Und eine 5 Megapixel als Anguckkamera. Dann 16 GB Speicher und dann erweiterbar per Micro SD ist auch klar. 2 GB RAM, einen dicken Akku für lange Laufzeit eigentlich. Aber dann kam der Preis, 500 Euro. Da habe ich gedacht, nee, also 500 Euro für ein Telefon, das kann wohl nicht wahr sein. Ich will doch hier nicht irgendwie ein, zumindest vom Preis nachgemachtes iPhone haben. Also habe ich weitergesucht, habe gedacht, was könnte man denn möglicherweise da noch nehmen? Und bin auf etwas gestoßen, was ja erstmal überraschend war für mich. Ein Mobiltelefon für 90 Euro. Das ist ein Android 4.4 und zwar von Arcos. Das nennt sich 45 Neon, also natürlich ganz neu auch auf den Markt gekommen. 4,5 Zoll Display, 854 x 480 Pixel Auflösung. Dann der Prozessor ist MediaTek MT6582, 4 x 1,3 Gigahertz, reicht ja auch aus. 5 Megapixel Kamera reicht ja auch aus, 2 Megapixel Anguckkamera reicht ja auch aus, 4 GB Speicher und erweiterbar bei Micro SD ist auch in Ordnung. Gut, RAM 512 MB, okay. Der Akku sogar noch dicker als der von dem HTC M8 und soweit eigentlich in Ordnung und der Preis 90 Euro. Habe ich nur nirgends bekommen, nirgends gefunden. Es war, wenn ich es gefunden habe, nicht lieferbar. Ich hätte mir es auch gern mal angesehen, aber in Läden habe ich es überhaupt nicht gefunden. Gut, das ist sicherlich ein Telefon, da kann ich sagen, damit könnte ich leben. Das ist ein einfaches, ohne übertriebene Kamerafunktion und ähnliches. Aber ich habe es nicht bekommen. Nun brauchte ich aber dringend eins, also habe ich mich für ein anderes entschieden. Ich habe lange gesucht und ich will auch keine Werbung dafür machen. Aber für mich kam eigentlich nur ein vernünftiger Kompromiss in Frage von einem qualitativ guten Telefon mit einem Preis, der erträglich ist. Und da habe ich mir eine Oberpreisgrenze gesetzt von 250 Euro. Mehr ist ein Telefon absolut nicht wert, egal von welchem Hersteller. Und bin gelandet bei dem Sony Xperia Z1 Kompakt, heißt das, glaube ich. Das reicht für mich von der Größe aus, 4,3 Zoll Display. Und wen es interessiert, der kann sich's mal ansehen. Also ich bin bisher damit zufrieden, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, das ist eigentlich die Situation. Und der Preis, naja, ich habe überall geguckt und gesucht, von 450 Euro bis zu irgendwelchen Auktionshäusern, also hier elektronische Bucht und so, war das dann zu ersteigern, dann leicht gebraucht oder sowas, bis 100 Euro etwa. Aber ich wollte Neues haben mit Händlergarantie und habe es geschafft, dass in Süddeutschland als Neugerät mit voller Garantie vom Händler für 225 Euro zu bekommen. Nur, dass sie mal so eine Richtgröße haben, wo man und zu welchem Preis man das eventuell haben könnte. Gut, das mal so ein Bericht über meine Telefonsituation. Jetzt kann ich wieder telefonieren, jetzt will mein Autoradio wieder, jetzt will mein Navigationssystem wieder damit, jetzt habe ich auch noch keine Ausfälle gehabt. Nur dieses Ding hat blödsinnige 20 Megapixel Kamera. Ich weiß gar nicht, was ich damit soll. Eine Fuzzi-Linse, aber 20 Megapixel. Naja, wem es gefällt, ich brauche es nicht unbedingt, obwohl die Bilder gut sind. Intel hat die erste SSD, Solid State Disk, für den Konsumermarkt auf den Markt gebracht, die AHCI nutzt, dieses moderne Protokoll, mit dem man sehr hohe Übertragungsgeschwindigkeiten erreichen kann. Die heißt SSD 750 von Intel. Und ich habe mir dann mal die Pressemitteilungen und die Datenblätter dazu besorgt und habe mir es mal näher angesehen. Naja, zum Kaufen war es mir zu teuer. Und ich wüsste auch noch gar nicht mal, wo ich es einsetzen kann. Aber ich denke, dass hier eine Tür aufgestoßen wird zu einer neuen Generation, die irgendwann natürlich billiger werden wird und auch in erreichbare Größenordnung gerät. Und dann muss man nochmal sehen. Also, diese SSD macht nur Sinn, wenn man sie an einem PCI Express 3.0 Anschluss betreibt. Und dann kann man ein neues Protokoll anstelle dieses AHCI, das nennt sich dann Non-Volatile Memory Host Controller Interface oder NVMHCI, oder auch NVMe zum Einsatz bringen. Bisher wurde es nur von einigen SSD-Servern zum Einsatz gebracht, aber jetzt eben auch in diesem Bereich hier. Damit wird die Latenzzeit bei Zugriffen ganz drastisch verkürzt. Die Warteschlange für die Befehle, die bei den bisherigen SSDs in der Größenordnung von 32 Befehlen lagen, sind bei einem solchen NVMe-Laufwerk bis zu 65.536 Befehle groß. Und die IUQs, die können ebenso 65.536 Befehle aufnehmen. Die SSD 750 ist natürlich bootfähig und es gibt sie als separate PCI-Steckkarte in zwei Versionen, einmal mit 400 GB oder mit 1,2 Terabyte. Im Maximalausbau soll sie beim Lesen 440.000 und beim Schreiben 290.000 I/O-Operationen pro Sekunde, also diese IOPS, liefern können. Getestet wurde sie von zwei Instituten mit 2,8 Gigabyte beim linearen Lesen und etwa 1,2 Gigabyte beim Schreiben. Gut, das geht allerdings nur, wenn man einen PCI E 3.0 Slot benutzt dafür. Intel empfiehlt auch ausschließlich Mainboards Z97 oder den X99 Chipsatz zu verwenden, wenn man diese hohe Geschwindigkeit erreichen will. Stromverbrauch oder besser Leistungsaufnahme beim Schreiben so rund 22 Watt, im Leerlauf etwa 4 Watt. Das braucht eigentlich mein kleiner Rechner. Braucht hier schon die SSD. Gut. Dann kann man sie auch als Kompaktlaufwerk kaufen in 2,5 Zoll Bauform mit dem sonst bei diesen SAS Backplanes üblichen SFF 8639 Anschluss. Auch hier wieder ganz wichtig, dass man PCIe 3.0 Lanes verfügbar hat. Wenn man jetzt tatsächlich aufgrund dieser Daten sagt, muss ich haben, bitte vorher hinsetzen. Also die 400 Gigabyte Version kostet etwa 430 Euro. Im Moment wird wohl noch runtergehen. Und die 1,2 Terabyte Version kostet 1200 Euro. Also super schön, super schnell SSD. Wenn ich mir überlege, 1,2 Terabyte, damit kann ich natürlich meinen Server oder sowas locker betreiben, wäre blitzschnell. Ich hätte wirklich keine Probleme mehr, keine Festplatte dran, keine Geräusche und sonst was. Das Einzige ist eben diese 1200 Euro. Aber naja, warten wir es mal ein, zwei Jahre ab, vielleicht kostet es dann noch ein Viertel, dann kommt es in die Nähe, wo ich sage, das gönne ich meinem Server. Also mir. Ich weiß nicht, früher haben die Leute immer gesagt, der dumme August oder so. Das war so ein geflügeltes Wort. Ich weiß gar nicht, wo es herkam, worauf es sich bezogen hat. Aber man hat gesagt, wie der dumme August oder irgend sowas. Ob das jetzt die Ursache dafür ist, glaube ich eher nicht. Aber es gibt ein Türschloss August. Das ist so ein motorbetriebener Schließzylinder, den man dann vom Telefon aus mit einer Smartphone-App bedienen kann. Und dann gibt es eine WLAN-Bridge namens August Connect. Damit kann ich das mit dem Internet verbinden und habe dann die Möglichkeit, dass ich andere Leute als Gast an meinem Schloss über das Internet anmelden kann. Die haben dann die Möglichkeit, die bekommen auf ihr Telefon dann so einen Code geschickt, mit dem sie dann bei mir die Haustür öffnen können. Gut, also wenn ich Besuch einlade und bin zu faul, an die Haustür zu gehen, ist das ideale Gerät. Super toll. Naja, hört sich ja erstmal auch ganz gut an, aber da sind der Paul Larivière und Stephen Hall, die beiden Sicherheitsforscher sind es, haben Anfang des Jahres entdeckt, dass es da doch eine Sicherheitslücke gibt, die nicht smart, sondern dumm ist. Also über die Web-API von diesem smarten August, da konnte sich dann jeder, der ebenfalls ein Schloss dieser Art besitzt, Zugriff auf alle anderen Schlösser verschaffen. Man hat einfach da beim Anlegen eines Gastzuganges die Seriennummer des eigenen Schlosses, die UUID, gegen eine andere ausgetauscht. Und die API überprüft überhaupt nicht, ob das Schloss, für das der Gast Schlüssel angelegt hat oder die er anlegen will, auch tatsächlich demjenigen gehört, von dem die API-Anfrage ausgeht. Die Seriennummer des Schlosses, das ist kein Geheimnis, die August-App, so heißt die wirklich, kann nach Schlössern in der Nähe suchen, speichert dann auch die Seriennummer in einer Logdatei. So, und damit war es dann relativ einfach, die Sachen zu überwinden. Jetzt hat sich das aber die Firma nicht so wirklich gefallen lassen, dass sie da als dummer August da stand, sondern die haben blitzschnell diese API-Lücke geschlossen. Und das ist auch für uns nicht so ganz besonders relevant, denn in Deutschland selbst konnte man diese August Smart Lock gar nicht oder noch nicht kaufen. Soll aber auf den Markt kommen. So, und als kleines Update habe ich aber jetzt gehört, dass mittlerweile die Sicherheitsforscher in der Lage sind, diese gepatchte API, die diesen Schlüsselnachbau verhindern soll, dass die schon wieder eine neue Sicherheitslücke entdeckt haben und dass man nun wieder, wenn auch auf einem etwas anderen Weg, diese Schlösser knacken kann. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ein Türschloss, wo ich über das Internet oder welches ich mit dem Internet verbinden kann und über das Internet andere Leute einlade und denen einen Schlüssel zuschicke, dass die an meiner Haustür stehen und können sagen, Tür, gehst du auf. Ich weiß nicht, macht das eigentlich Sinn? Für wen macht das eigentlich Sinn? Es gibt eine Haustürklingel, man kann da hingehen, es gibt Sprechanlagen, die kann man natürlich auch drahtlos haben und machen. Es gibt, ich kann von meiner Telefonanlage und wenn es ein Router oder sonst was ist, eine Rufweiterleitung von der Türsprechanlage auf mein Mobiltelefon machen, kann von da aus auch öffnen, wenn es denn sein sollte. Wo ist der Sinn für so etwas? Wir sehen, da wird etwas gemacht, nur weil es gemacht werden kann und nicht bis zum Ende durchgedacht und dann entstehen solche Lücken. Also im Grunde genommen würde ich sagen, vergessen. Ich schimpfe ja ab und zu mal über Richter, weil sie mir doch dem Gesetzgeber und den politischen Willen, noch nicht mal den Gesetzen gegenüber, ein bisschen zu willfährig erscheinen. Mag einfach nur meine subjektive Empfindung sein. Aber jetzt muss ich mal was dazu sagen, was mir wirklich gut gefällt. Und zwar hat es ja im Jahr 2012 schon mal ein Urteil gegeben über das Pfand, was die Mobilfunkanbieter nach dem Ende eines Mobilfunkvertrages dann in Rechnung stellen, wenn der Kunde die Karte, die deaktivierte Karte, also das SIM, nicht zurückschickt. So, und dann hat der Mobilcom, war das Mobilcom Debitel heißen sie ja, wohl die Klauseln in ihrem Vertrag entsprechend geändert und erheben aber weiterhin mit veränderten Klauseln Pfand. So, und jetzt hat das Gericht vergangenen Monat das neue Urteil gefällt. Und zwar sind die zu dem Schluss gekommen, dass diese Pfandgeschichte Nonsens ist, um es mal mit meinen Worten zu sagen. Dass also jemand, dessen SIM deaktiviert wurde, mit dem er nichts mehr anfangen kann, gezwungen wird, das zurückzuschicken, und der Hersteller muss es dann vernichten, hat also nur Kosten damit. Und wenn ich nicht zurückschicke, dann muss ich in dem Fall 10 Euro als Pfand bezahlen, beziehungsweise die werden einbehalten. Das ist hier reine Willkür. Das Gericht hat gesagt, es sieht so aus, als würde das nur gemacht, in der Hoffnung, dass die meisten Leute das alte SIM nicht zurückschicken. Kommt mir genauso vor. Ein Aspekt haben die Richter dabei gar nicht angesprochen, denn auf jedem SIM sind ja meine SMS gespeichert, die letzten und ähnliche Informationen, meine Telefonate, meine letzten Anrufe, mein Telefonbuch und so weiter. Die meisten Menschen können das nicht löschen und ich weiß aber auch, dass wenn man es gelöscht hat, es dennoch wieder herstellbar ist. Das heißt, hier müsste ja an den Telefonanbieter, der dieses SIM zurückhaben will, erhöhte Anforderungen gestellt werden, dass keiner das ausliest und dass es vernichtet wird, so dass man es nicht mehr auslesen kann. Gut, aber das Thema ist ja damit erledigt. Man braucht das alte SIM nicht zurückzuschicken und bekommt dennoch sein Pfand zurück. Vielleicht braucht man künftig auch kein Pfand mehr zu zahlen, ist ja auch blöde. Gut, damit sind wir am Ende der Sendung angekommen, war diesmal nur eine halbe Stunde. Ich weiß, ich bin geizig, aber das ist ja unsere übliche Zeit. Ich tue den Daumen nach oben, wünsche Ihnen eine schöne Woche, alles Gute und dann bis zum nächsten Mal und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolph.